Herzlich willkommen bei unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt's reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Wir sind hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Ganz genau. Wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst.
Heute tauchen wir ein in eine Story, die schon einige Jahre zurückliegt und so abgefahren klingt, dass ich persönlich sie gar nicht glauben konnte. Ich bin Lena.
Und ich bin Mona. Heute geht es mal wieder um eine wahre Foodcrime-Geschichte, die mich persönlich extrem schockiert hat. Und eines sei vorab gesagt, wenn du ein Pasta-Fan bist, mach dich auf einiges gefasst. Denn das habe ich persönlich nicht erwartet.
Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Aber sag mal, Lena, isst du denn Pasta?
Ich liebe Pasta.
Ich auch. Also ich habe sie geliebt, bis ich das dann jetzt hier erfahren habe.
Ich könnte jeden Tag in der Woche Pasta essen und es würde nicht langweilig werden, glaube ich.
Ja, genau. Es gibt ja also viele Variationen. Ne? Ich meine, es gibt Spaghetti und Pappardelle.
Penne.
Und
das ist,
genau.
Alles Mögliche.
1000 verschiedene Sorten. Also Soßen auch noch, ne? Und gut, weil wir ja so große Pasta-Fans sind, muss man dazu sagen, haben wir natürlich auch einige Rezepte auf unserem Foodblog Zimtliebe.
Ja.
Wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte unbedingt mal reinschauen und auch welche ausprobieren.
Auf jeden Fall.
Hast du denn Pasta schon mal selber gemacht?
Ja, ich habe Tagliatelle mal selber gemacht.
Mhm.
Und es ist ja eigentlich gar nicht schwer. Der Teig ist ja super schnell gemacht. Eigentlich nur Mehl und Eier zusammenwerfen
und
in den Kühlschrank legen und dann einmal durch die Nudelmaschine.
Das ist halt das Problem, finde ich. Ne? Weil es muss ja nicht einmal durch die Nudelmaschine, sondern ungefähr 10-mal durch die Nudelmaschine, oder?
Je nachdem, was man macht, ja.
Ja, und das finde ich immer so doof. Also ich habe auch schon Nudeln selber gemacht und ich finde, sie schmecken halt einfach mega gut. Ne?
Ja,
so frische Nudeln,
stimmt.
Ist immer lecker. Aber es ist halt so viel Arbeit.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich bin da dann doch eher der Mensch, der dann in den Supermarkt geht und kauft sich schnell welche.
Also das ist auf jeden Fall einfacher, aber selbstgemacht schmeckt schon auch am besten, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Man merkt schon Unterschied manchmal.
Aber du gehst trotzdem auch und kaufst welche.
Ja, auf jeden Fall.
Und isst du Lasagne?
Ja.
Ja?
Sehr gerne auch selbstgemacht.
Selbstgemacht, okay. Aber hast du auch schon mal welche fertig gekauft?
Nee, ich habe auch noch nie in einem Restaurant gegessen tatsächlich.
Okay.
Wirklich immer nur zu Hause.
Dann bin ich gespannt, was du dann jetzt sagen wirst, wenn wir die heutige Geschichte aufdecken.
Ja, ich bin auch schon gespannt.
Weil es geht ja heute um fertige Lasagne.
Ja.
Mhm. Und ja, dann starten wir direkt mal durch, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Stellen wir uns da jetzt einfach mal Folgendes vor. Du flitzt noch schnell in deinen Lieblingssupermarkt, du hast Hunger und willst nicht mehr so großartig kochen. Also landest du im Gang mit den Tiefkühlprodukten. Du greifst zur Lasagne, weil du die schon super ewig nicht mehr gegessen hast. Ein schnelles, unkompliziertes Abendessen eben. Vielleicht steht sogar 100% Rindfleisch auf der Verpackung. Und du denkst, prima, das hört sich nach einem super spontanen Abendessen an. Du legst sie in den Einkaufswagen, zahlst an der Kasse und gehst wie immer nach Hause. Du machst überhaupt gar keine Sorgen. Warum auch? Du vertraust natürlich darauf, dass das drin ist, was auch draufsteht. Aber was, wenn dieses Vertrauen plötzlich nicht mehr existiert? Wenn das, was du gekauft hast, überhaupt nicht das war, was du dachtest, dass es ist? Wenn dieses Rindfleisch in Wahrheit etwas ganz anderes war?
Was? Oh nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Feierabend mache und du diesen Podcast einfach alleine erzählst. Da will ich doch nicht wirklich wissen, was drin ist, oder?
Oh doch, du möchtest das wissen und ob du das willst. Also, gut aufgepasst. Die Geschichte, die wir heute erzählen, ist kein Film. Sie ist eine True Crime Story, die ganz Europa in Aufruhr versetzte. Es ist die Geschichte, wie ein großer Pferdefleischskandal von 2013 das Vertrauen der Verbraucher erschütterte und eine kriminelle Masche aufdeckte, die globalen Lieferketten für Lebensmittel ausnutzte. Es ist ein Kriminalfall, wo der eigentliche Tatort unsere liebsten Supermärkte waren.
Ach hey, was ist das denn schon wieder? Pferdefleisch?
Ja, Pferdefleisch. Schon mal probiert?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich möchte dich auch in Zukunft nicht. Du?
Nee, auch nicht, tatsächlich. Ja. Ich bin zwar schon sehr offen für sowas und habe schon verschiedene Fleischsorten probiert, aber ich glaube, auf Pferd könnte ich jetzt verzichten.
Das ist irgendwie komisch, ja.
Ja, ne?
Allein der Gedanke ist auch irgendwie super gruselig. Ich sehe gerade eine kleine Hinterhofmetzgerei vor mir, einen Schlachter mit blutverschmierter Schürze, eine große Axt in der Hand und einem fiesen Grinsen im Gesicht. Und das süße Pferdchen mit den großen Kulleraugen steht nichts an vor dem hinterhältig grinsenden Killer und wartet nur darauf, gekrault zu werden.
Oh, Alina, du guckst echt zu viele Horrorfilme.
Ja, vielleicht.
Also in unserer heutigen Geschichte beginnt alles allerdings nicht in einer dunklen Gasse oder in einem verlassenen Lagerhaus, sondern in einem sterilen weißen Labor in Irland. Es ist der Januar 2013. Im Auftrag der Food Safety Authority of Ireland, kurz FSAI genannt, führt ein Team von Lebensmittelchemikern routinemäßige Tests durch. Das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Es geht um Kontrolle von Fertigprodukten. Normalerweise sind das relativ unspektakuläre Untersuchungen. Aber dieses Mal ist es ganz anders. Die Wissenschaftler testen eine Reihe von Tiefkühlburgern und Fertiggerichten, die in irischen Supermärkten verkauft werden sollen. Eines der Hauptziele ist hierbei, die DNA des Fleisches zu überprüfen. Rindfleisch sollte also Rindfleisch sein. Ist eigentlich auch ganz logisch. Doch heute sind die Testergebnisse, die auf dem Bildschirm erscheinen, 100% alarmierend.
Die Kontrolleure müssen schockiert und zeitgleich verwundert gewesen sein.
Ja schon, denn in einer Probe finden sie die Spuren von Pferde-DNA. Es ist ein kleiner erster Fund, doch das könnte auch ein Versehen gewesen sein, vielleicht eine Verunreinigung im Schlachthof. Also testen sie einfach weiter und sie finden es wieder und wieder und wieder. Nicht nur Spuren, sondern in einigen Fällen einen super hohen Prozentsatz. Einer der Beefburger soll sogar fast 30% Pferde-DNA enthalten haben.
Ach, wie krass. Also eigentlich ein Skandal, der sich vorher angekündigt hat.
Ja, das kannst du laut sagen. Als die Ergebnisse bekannt werden, reagieren die Supermärkte und Produzenten mit Schock und Ungläubigkeit. Namen wie Tesco, das ist eine britische Supermarktkette, und sogar Burger King tauchen in den ersten Berichten auf. Beide Unternehmen haben Produkte im Sortiment, die von den Tests betroffen sind. Die Reaktion ist, wie in solchen Fällen üblich, zunächst erstmal Abwehr. Die Hersteller beteuern, nichts von den Fälschungen gewusst zu haben. Wir wurden selbst getäuscht, lautet die offizielle Linie. Man macht sich sofort daran, die Produkte aus den Regalen zu nehmen. Du musst dir das mal vorstellen. Tausende Packungen werden einfach so zurückgerufen. Es ist quasi der erste Dominostein, der umfällt.
Ich ahne Schlimmes.
Und damit liegst du absolut richtig. Denn die Erkenntnisse aus Irland sind definitiv nur der Anfang. Als die Testergebnisse öffentlich gemacht werden, sind die europäischen Lebensmittelbehörden absolut alarmiert. Sie beginnen sofort, ihre eigenen Produkte zu testen und die Ergebnisse sind erschreckend. Innerhalb weniger Tage wird klar, das Problem ist nicht nur auf Irland beschränkt. In Großbritannien stellt man fest, dass die Fertiglasagne einer großen Brand, die als Rindfleischlasagne verkauft wurde, zu fast 100% aus Pferdefleisch besteht.
Nicht dein Ernst?
Ja, ein schockierender Fund, der die Dimensionen des Skandals erstmal richtig offenbart. Das war kein Verbrechen, kein Fehler in der Produktion. Es war ein systematischer Betrug. Die Nachrichten verbreiten sich natürlich wie ein Lauffeuer. Medien in ganz Europa berichten über das, was bald nur noch der Pferdefleischskandal genannt wird. Das Vertrauen der Verbraucher schwindet mit jedem neuen Bericht ein Stückchen mehr. Plötzlich fragt man sich, was essen wir eigentlich? Wer garantiert uns, dass die Produkte in unserem Einkaufswagen das sind, was sie vorgeben zu sein?
Ja, klaro, wäre mir auch so gegangen. Ich verlasse mich beim Einkaufen ja auch darauf, dass nicht irgendwas untergemischt ist und von dem ich nichts weiß. Aber wie ging es denn dann weiter?
Mit dem einzig Richtigen, die Jagd nach den Hintermännern beginnt. Denn Ermittler, Journalisten und Lebensmittelbehörden in ganz Europa haben eine gemeinsame Mission: die Spur des Fleisches zurückzuverfolgen und die Verantwortlichen für diesen massiven Betrug zu finden. Eine Spur, die uns von einem Supermarkt in Dublin zu einem komplexen Netz von Großhändlern und Schlachthöfen in ganz Europa führen wird.
Die Nachricht von Pferdefleisch in den Tiefkühlburgern schlug ein wie eine Bombe, oder? Denn ich habe schon gesehen, was zunächst wie ein einzelner Fall aussah, entpuppte sich schnell als globales Netzwerk des Betrugs. Die Frage war nicht länger, ob es Betrug gab, sondern wie weit er reichte und wer das System gebaut hatte. Um das zu verstehen, mussten die Ermittler der Lebensmittelbehörden und Journalisten in ganz Europa Detektivarbeit leisten. Sie folgten der Spur des Fleisches, die sich als komplizierter erwies als jede Lasagne-Rezeptur.
Die Spur begann nämlich in den Supermärkten, führte von dort zu den Herstellern und schließlich zu den Großhändlern. Das erste große Puzzleteil war eine französische Firma, die die betroffene Lasagne für andere Marken hergestellt hatte. Denn die wiederum bezog das Fleisch von einem französischen Fleischgroßhändler. Und der wiederum behauptete, das Fleisch als Rindfleisch aus Rumänien gekauft zu haben.
Aber die Spur endete nicht dort. Sie zog sich weiter durch Europa, kreuzte Handelswege und wechselte die Hände von Zwischenhändlern. Das Fleisch, das angeblich als Rindfleisch verkauft wurde, war in Rumänien von einem Schlachthof an einen zypriotischen Händler verkauft worden, der es wiederum nach Frankreich weitergab. Und jeder Akteur in dieser Kette behauptete natürlich, er sei der Betrogene und hatte keine Ahnung von dem Pferdefleisch.
Hier zeigt sich auch die wahre Genialität der kriminellen Masche, das Verschleiern der globalen Lieferkette. Jedes Glied in der Kette war wie eine Blackbox. Falsche Papiere, ungenaue Deklarationen und das ständige Weiterverkaufen der Ware macht es beinahe unmöglich, die Herkunft des Fleisches nachzuvollziehen. Dies ist der Kern der modernen Lebensmittelkriminalität. Sie nutzt die Anonymität des globalen Handels einfach aus.
Während die ersten Ermittlungen die Öffentlichkeit schockierten, war ja trotz allem die zentrale Frage, wer waren die wahren Täter und warum taten sie das überhaupt?
Ja genau, die Ermittlungen konzentrierten sich bald auf einen niederländischen Fleischhändler und einen zypriotischen Geschäftsmann. Sie waren die Schlüsselakteure, die das Netz zwischen Rumänien, den Niederlanden, Zypern und Frankreich knüpften. Sie hatten es geschafft, ein System aufzubauen, das günstiges Pferdefleisch als hochpreisiges Rindfleisch deklarierte und weiterverkaufte. Der Gewinn, der war immens.
Und das Motiv war, wie immer, denkbar einfach Geld. Pferde- und Rindfleisch haben unterschiedliche Marktpreise, wobei Pferdefleisch deutlich billiger ist. Durch die Fälschung der Herkunft und der Produktart konnten die Kriminellen riesige Profite einfahren.
So sieht's aus. Es ging nicht nur um eine ungenaue Kennzeichnung. Es war ein vorsätzlicher, groß angelegter Betrug, der Tausende von Tonnen Fleisch betraf und die gesamte Lebensmittelbranche richtig doll schädigte. Aber die juristischen Konsequenzen folgten natürlich. Mehrere Personen wurden angeklagt. In Frankreich endete der Prozess mit harten Urteilen. Die Hauptakteure wurden zu Gefängnisstrafen und hohen Geldstrafen verurteilt.
Es war ein klares Signal der Justiz. Lebensmittelfälschung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat mit weitreichenden Folgen.
Der Skandal warf nicht nur Fragen über die kriminelle Energie auf, die hinter unseren Lebensmitteln stecken. Er deckte auch die Schwachstellen des gesamten Systems auf. Die Kontrollen waren einfach nicht gut genug, die Rückverfolgbarkeit einfach sehr lückenhaft und die Kommunikation zwischen den Ländern wie so oft unzureichend. Und plötzlich interessierten sich die Verbraucher für die Herkunft ihres Fleisches wie nie zuvor. Die Nachfrage nach regional produzierten Lebensmitteln stieg und das Vertrauen in die großen Lebensmittelkonzerne sank rapide. Die Lasagne wurde zum Symbol für das Versagen eines globalen Systems, das vor Gier und fehlender Transparenz kapituliert hatte.
Der Skandal war also nicht nur eine Kriminalgeschichte, sondern auch eine Lehre für die gesamte Lebensmittelindustrie. Er zeigte, dass Vertrauen in der Nahrungskette die wichtigste Währung ist und wie schnell es verloren gehen kann. Wir haben die Täter und ihre Methoden identifiziert. Doch nun geht es um die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen.
Mit jeder neuen Schlagzeile, die den Pferdefleischskandal in die Öffentlichkeit trug, wurde eine Frage lauter. Wenn in der Tiefkühllasagne nicht Rindfleisch war, sondern Pferdefleisch, was war dann in anderen Produkten? Was war wirklich in der Wurst, in den Fertiggerichten, in den Buletten, die wir so selbstverständlich im Supermarkt kauften? Der Schock, den die Verbraucher erlebten, war kein physischer, sondern ein psychologischer. Es war der Bruch eines grundlegenden Vertrages. Wir geben unser Geld und unser Vertrauen und die Industrie gibt uns im Gegenzug sichere, ehrliche Lebensmittel. Und dieser Vertrag war ab diesem Zeitpunkt gebrochen.
Ist ja klar, der Vertrauensverlust war massiv. Damalige Umfragen sollen gezeigt haben, dass die meisten der Europäer ihre Meinungen über Fertiggerichte und verarbeitetes Fleisch schlagartig geändert hatten. Viele Endverbraucher verbannten solche Produkte für eine sehr, sehr lange Zeit von ihren Einkaufslisten.
Die Angst, absichtlich getäuscht zu werden, war real und tief verwurzelt. Das war nicht nur ein Fall von falscher Etikettierung, es war ein Fall von Betrug am Endverbraucher. Also im Prinzip an uns allen. Plötzlich wollten die Menschen wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen. Der Ruf nach regionalen Produkten und direktem Kontakt zum Erzeuger wurde immer lauter. Der Skandal war wie ein Weckruf, der uns daran erinnerte, dass unser Essen nicht einfach so vom Himmel fällt. Sie durchläuft eine komplexe Reise, die anfällig für Manipulationen und Habgier ist.
Der Skandal traf die Politik auch echt unvorbereitet. Die EU-Kommission und die nationalen Regierungen mussten ja mega schnell handeln. Sie standen vor dem großen Problem, das Vertrauen der Bürger wiederherzustellen und gleichzeitig die Schwachstellen im System zu beheben. Keine leichte Aufgabe.
Nee, das ist wohl wahr. Die Europäische Kommission reagierte mit einem umfassenden Aktionsplan. Sie forderte eine europaweite Testreihe, bei der Tausende von Fleischprodukten auf deren DNA-Spuren untersucht wurden. Parallel dazu wurde der Druck auf die Mitgliedstaaten erhöht, ihre nationalen Kontrollen zu verschärfen. Die Politiker standen unter enormem Druck. Es gab Forderungen nach härteren Strafen für Lebensmittelfälschung und nach einer lückenlosen Rückverfolgung, die uns Verbrauchern es möglich machen sollte, die Herkunft jedes einzelnen Produkts nachzuvollziehen. Und neben den menschlichen und politischen Folgen hatte der Skandal ja auch einen enormen wirtschaftlichen Schaden zur Folge. Unternehmen wie Tesco als große Supermarktkette und Findus als Produzent dieser Produkte erlitten massive Umsatzeinbußen und mussten Millionen von Produkten vom Markt nehmen. Die Rückrufe waren logistische Albträume. Es gab Klagen von betroffenen Unternehmen und das Ansehen der Marken war auf Jahre beschädigt. Die gesamte europäische Fleischindustrie stand unter Generalverdacht. Der Wert von Aktien einiger Lebensmittelkonzerne sank und ganze Sektoren, die mit verarbeiteten Fleischprodukten arbeiten, gerieten ins Wanken.
Der Pferdefleischskandal war wirklich ein richtiger Wirtschaftskrimi. Er zeigt, dass Verbrechen in der Lebensmittelkette nicht nur moralischen Schaden anrichten, sondern auch die Grundlagen einer Industrie ins Wanken bringen kann. Die Kosten für den Betrug waren ja enorm. Und wie so oft, die Rechnung zahlte letztendlich die Gesellschaft, also wir.
Ja, leider. Das waren die unmittelbaren Folgen des Skandals. Und auch wenn jetzt jeder denkt, ach, das ist ja schon ewig her, sowas kann heute doch nicht mehr passieren. Der Pferdefleischskandal war kein einzelnes Verbrechen. Er war einfach ein Symptom einer kranken Lieferkette. Doch nun stellt sich ja jeder die Frage, was hat uns das eigentlich auf lange Sicht gelehrt? Was ist das Erbe des kriminellen Aktes, der Speisekarten in ganz Europa veränderte?
Na, ich würde mal sagen, dass Transparenz super wichtig ist. Vor 2013 war die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln oft lückenhaft. Der Skandal zwang die Industrie, sich zu öffnen und lückenlose Dokumentation zu gewährleisten. Viele Unternehmen investierten in moderne DNA-Tests und andere Technologien, um sicherzustellen, dass ihre Produkte rein sind.
Und wir Verbraucher begannen, die Herkunft unseres Essens kritischer zu hinterfragen. Was ja schon zu einer neuen Wertschätzung für regionale und transparente Landwirtschaft führte. Der Skandal hat die Beziehung zwischen Konsument und Produzent für immer verändert.
Wenn wir uns den Pferdefleischskandal genauer ansehen, erkennen wir auch schon die Parallelen zu anderen großen Foodcrime-Fällen, die wir uns bereits angeschaut haben, oder? Wie der Ahornsirupraub in Kanada aus Folge 3 oder den großen Weinschwindel aus Folge 5. Bei all diesen Verbrechen ging es nicht darum, Menschen zu schaden, sondern einfach wie immer nur um die Kohle.
Ja, absolut. Beim Ahornsirupraub zum Beispiel, hier ging es um den Diebstahl von Hunderten von Tonnen Ahornsirup. Das Verbrechen war direkt und brutal. Im Prinzip ein ganz einfacher Raubüberfall. Oder die Weinfälschung von Rudi Konjawan. Er hat ganz easy wertvolle Weine gefälscht. Auch hier ging es um Betrug, aber in einem geschlossenen, ganz ausgewählten Kreis von Sammlern. Der Schaden betraf zwar nicht uns im Einzelnen, aber wir reden hier von richtig, richtig viel Geld.
Doch beim heutigen Pferdefleischskandal, da war es schon etwas anders. Er traf Millionen von normalen Menschen. Die Fälschung war raffiniert, versteckt in einer komplexen Lieferkette. Er war ein Betrug, der uns direkt betraf.
Ich finde, die große Lektion des Pferdefleischskandals ist, dass die Lebensmittelkriminalität nicht immer so mega spektakulär oder gewalttätig sein muss. Oft ist sie unsichtbar und findet im stillen und komplett anonymen Handel statt. Aber das macht sie umso gefährlicher, oder?
Ja, absolut. Zum Glück sind die Kontrollen jetzt schärfer. Die Sensibilität für Lebensmittelsicherheit ist gewachsen. Doch die Möglichkeit von Betrug bleibt weiter bestehen. Der Markt ist global, der Wettbewerb ist hart und die Versuchung, Abkürzungen zu nehmen, bleibt halt immer da.
Wenn du das nächste Mal im Supermarkt stehst und ein Produkt kaufst, das als Made in Europe oder mit 100% Rindfleisch deklariert ist, dann denke nicht nur an die Verpackung. Denk an die vielen unsichtbaren Hände, die das Produkt berührt und weitergegeben haben. Denk an komplexe Reisen von der Farm bis zu deinem Teller. Und denk an die Geschichte des Pferdefleischskandals. Eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass Vertrauen in einer Nahrungskette nicht selbstverständlich ist. Es ist etwas, das wir uns jeden Tag aufs Neue verdienen müssen.
Ach, das hast du wieder schön gesagt, Mona.
Ah, ich weiß.
Und damit sage ich einfach mal, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und mitgefiebert hast. Ich persönlich habe ja immer noch ein bisschen Puls.
Ja, ich sehe es. Deine Fitnessuhr macht dir die ganze Zeit schon Purzelbäume vor Aufregung.
Ja.
Auch von mir ein dickes Dankeschön. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere uns hier und jetzt und lass uns gerne eine Bewertung da.
Ja, genau. Sei dabei, wenn wir in der nächsten Folge von Eiskalt serviert eine weitere faszinierende Geschichte aus der realen Welt erkunden. Mona, weißt du übrigens, worüber wir reden werden?
Nee, Lena, schieß los.
Nächste Folge reden wir übers Pizzabacken.
Übers Pizzabacken? Okay. Und was genau? Willst du uns da schon ein bisschen was verraten?
Ja, mal gucken. Wir haben vielleicht einen Special Guest dabei.
Ja, ich habe schon gehört. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ja. Das erste Mal ein Interviewpartner.
Ich auch. Und dann reden wir, wie man am besten Pizza selber macht.
Und wie sie
was man alles dafür braucht.
Genau. Und wie sie am allerbesten schmecken.
Genau.
Aber bevor wir jetzt aufhören, ganz kurz noch, Lena. Ihr backt ja die Pizza wirklich immer selber, ne?
Ja. Mein Papa hat einen Steinofen gebaut und da gibt's die beste Pizza draus.
Krass. Ich bin echt gespannt, da erzählst du davon, oder?
Ja, absolut.
Ja, mega. Also, alles klar, dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
Ja.
Ich hoffe mit Pizza. Also, ich erwarte jetzt hier eine dicke, fette Familienpizza, wenn du dann hier zum Interview kommst quasi.
Ja, mal gucken.
Okay, alles klar, dann, ja, liebe Leute, wie gesagt, abonniert uns und dann bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Folge. Tschüss.
Ciao.